Also hässliche Dinge fand man zuhauf und die guten waren sehr dünn gesät.
Lebenswege, der Podcast des Vorarlberg-Museums. Gespräche mit spannenden Persönlichkeiten.
Heute im Gespräch Roland Gneiger, der in Bregenz geborene Architekt und langjährige Professor an der Kunstuniversität Linz, spricht über seine Erfolge und Niederlagen, über seine Kindheit und die Wanderjahre, seine Plus und Minus.
Ich habe mir überhaupt nichts dabei gedacht, also wie unter Umständen, ich muss das sagen, auch verletzend das für Menschen war. Ich meine, das eigene Haus vor so einem großen Publikum so abgekanzelt zu sehen, das ist der Härte, das war mir zu wenig bewusst.
In der heutigen Folge, als ich einmal ein TV-Star war, Roland Gneiger und die Fernsehkolumne Plus Minus in der ORF-Sendung Vorarlberg heute. Das Gespräch führt Markus Barney.
Meine Damen und Herren, liebe Podcast-Freundinnen und Freunde, ich begrüße Sie herzlich zur dritten Folge unseres Lebenswege-Podcasts. Und als Gast darf ich Roland Gneiger begrüßen. Wir nehmen diesen Podcast im Vorarlberg-Museum in Bregenz auf und zwar vor Publikum. Roland Gneiger redet nämlich gerne vor Publikum. Das war allerdings nicht immer so. In deiner Schulzeit wolltest du lieber nicht vor vielen Menschen auftreten, oder?
Ja, du weißt es. Ich habe da richtige Hemmungen und Blockaden gehabt. Vielleicht hat es mit meiner ganzen Schulerfahrung zu tun. Habe mich dort nicht frei gefühlt. Das hat schon in der Hauptschulzeit mit 13 Jahren hat schon so etwas gegeben. Das hat damals Redeübung geheißen. Da musste man über irgendetwas vor der ganzen Klasse erzählen. Das war mir eine Qual. Musste unheimliche Widerstände überwinden oder habe Ausreden gebraucht, um diesen Auftritt herumzukommen. Ich kann mich erinnern an einen Deutschlehrer, der hat mir dann einen Aufsatz schreiben lassen und hat mir diese Redeübung erlassen. Und gleichzeitig war das bei mir ein inneres, also ich glaube, es war irgendwie angelegt, dass dieses Sprechen vor anderen für mich in meiner zukünftigen beruflichen Laufbahn von ganz großer Bedeutung wird. Ja. Es war irgendwie klar und ich wollte das, aber war zu blockiert und zu gehemmt, um in dieser Kindheitszeit das zu praktizieren. Ich habe schon bei der letzten oder vorletzten Sendung gesagt, dass ich dann als HTL-Schüler habe ich mich wirklich überwunden und habe mich angemeldet zu diesem Rede-Schulwettbewerb, immerhin von einer HTL mit vielen hundert Schülerinnen und Schülern. Und ich habe den Wettbewerb gewonnen. Ja. Also ich musste mich unglaublich überwinden und ich bin dann sogar als Delegierter dieser HTL zum landesweiten, Niederösterreich hat ziemlich viele Mittelschulen und da bin ich sogar zum landesweiten Redewettbewerb delegiert worden. Und das war irgendwie aber, dass ich mich da sozusagen freigekämpft habe unter Schweiß und Tränen, das war für mich unheimlich wichtig. Ja. Weil ich weiß, es gibt, also das habe ich dann gelernt und ich habe es besonders als Architekturlehrer gelernt, dass alle, auch Architektinnen durch die ganze Baugeschichte hindurch, dass auch die Talente ganz unterschiedlich gelagert sind. Der wichtigste Architekt Österreichs am Wechsel vom 19. zum 20. Jahrhundert war der Adolf Loos. Und der Adolf Loos konnte fantastisch gut reden und war eigentlich ein Literat. Großartig geschrieben, großartig. Es ist noch immer ein Vergnügen vom Adolf Loos, diese pointierten Schriften zu lesen. Und das ist für jeden ein Vergnügen, nicht nur für Architektur-Insider. Und Der Adolf Loos konnte nicht zeichnen. Und das war für mich irgendwie ganz interessant zu sehen, auch unter Studierenden dort, dass es nicht um ein Talent geht, die jemand zu einem erfolgreichen und begabten Architekten machen, sondern dass da unterschiedliche Quellen gibt. Und ich habe irgendwie stark gespürt, dass meine die Vermittlung ist. Und das ist ein ganz großes Defizit unter Architekturstudierenden gewesen, damals schon, und unter Architekten in der Folge, weil sie sich nicht vermitteln können, weil sie ihre Ideen, schlussendlich braucht jeder Architekt ein Gegenüber, einen Partner, der seiner Idee, seinen Vorstellungen folgt. Erstens einmal, die muss man vermitteln können. Zweitens muss man begeistern können, um gemeinsam sich auf den Weg zu machen. Ja? Und da ist es nicht nur die Zeichnung, sondern das Sprechen und Vermitteln und Reden eine Zentraltugend, ja, um einen größeren Wirkungskreis zu entfalten.
Nun ist das Reden vor Publikum das eine, das so reden, dass es möglichst viele Menschen verstehen, das andere. Du hattest ja auch ein einschlägiges Erlebnis mit einem befreundeten Lehrer, der dir einen guten Ratschlag gab am Beginn deiner Karriere hier in Vorarlberg.
Ja, ja, das war unglaublich, unglaublich wichtig. Ein Bregenzer Gymnasiallehrer hat irgendwann einmal ein Interview mit mir gehört, das im ORF, es hat ja nicht nur die Plus-Minus-Sendungen gegeben, sondern die Plus-Minus-Sendungen haben mich sozusagen zu einer Autorität oder zu einem Fachmann in Bezug auf Architektur und Raumplanung gemacht oder als solcher ausgewiesen. Und da war ich ja dann manchmal in einem anderen Kontext auch auf öffentlichen Veranstaltungen und hatte einmal ein Interview im ORF. Und da habe ich mich zu einer wahnsinnig akademischen Rede verstiegen, ja, um gespickt mit Fremdwörtern und mit so einem Insidersprech, ja, in dem man auch im akademischen Umfeld sozialisiert wird. Und der hat mir dann ein Briefchen eingeworfen, ein oder zwei Tage später, auf dem der Hinweis war, sehr liebevoll formuliert: alles, was du sagst, ist interessant, aber es ist so akademisch, es kommt so trocken und es ist für einen großen Teil des Publikums nicht verständlich. Ja. Und das war für mich unglaublich wichtig. Ja. Ich bin diesem Lehrer, er ist auf tragische Weise dann beim Autounfall verunglückt, wenige Jahre später, viel, viel zu früh. Und ich bin dem unheimlich dankbar, weil ich habe dann nachgeforscht und habe bemerkt, dass dieses akademische Reden und diese viele Benutzen von Fremdwörtern eigentlich ein Schutzmechanismus ist, dass ich mich hinter dem in meiner ganzen Unsicherheit verberge, dass ich das so ein bisschen wie ein Schutzschild vor mir herschiebe, um mich ein bisschen unangreifbar machen muss und möchte. Und habe über das reflektiert und habe da diesen, es ist mir nicht auf einen Schlag hin gelungen, aber ich habe mir vorgenommen, du verwendest ab jetzt kein Fremdwort mehr und du verwendest nicht mehr diese Insiderrede, die man bei der Präsentation von Projekten an der Akademie und an den Hochschulen dann halt, wie man sich präsentiert hat, in einem akademischen Umfeld, das eigentlich nicht vermittelbar ist und war. Und Architektur muss aber vermittelbar sein. Es ist ja nicht so, ein Architekt braucht ja Partnerinnen und Partner, der braucht da Gegenüber. Ohne dem entsteht ja gar nichts. Ein Maler und ein Bildhauer, die können, und wenn an dem jemand Gefallen findet, aber ein Architekt braucht, um nur ein bisschen was in die Welt zu setzen, sofort jemanden. Und dann ist irgendwie der Knopf aufgegangen und ich war dann in der Zentralvereinigung der Architekten mit im Vorstand. der Vorstand hat mich dann für Auftritte, Öffentlichkeitsauftritte delegiert. Irgendwann war die österreichische Konferenz aller Volkskundler in Vorarlberg. Dort war ich als Delegierter der Architekturschaft. Durfte ich ein langes und intensives Referat halten, einen Vortrag halten vor einer ziemlich großen und namhaften Publikum mit vielen Universitätsprofessoren aus Innsbruck, aus Wien, aus Graz und überall. Das hat mich in dieser Welt ein Stückchen beheimatet und war dann wichtig für alles, was sich dann später, was sich später entwickelt hat. Und das hat schlussendlich auch zum Plus-Minus geführt, weil der Walter Fink damals als namhafter und wichtiger Kulturredakteur im ORF hat auf diesen Veranstaltungen mitgekriegt, dass ich Architektur ein Stück weit vermitteln kann. Und der Begriff ist mir ja viel lieber vermitteln, Architektur vermitteln als kritisieren. Und er war es dann, der mich vorgeschlagen hat, dass ich da angefragt wäre fürs Plus Minus.
Womit wir schon bei dieser Fernsehrubrik sind, Plus Minus war, ja, du hast gesagt Vermittlung, aber letztlich war es ja auch Architekturkritik in dem Sinne, dass in einer eigenen Rubrik im regionalen Fernsehprogramm des ORF irgendetwas aus dem Bereich Architektur als positives und als negatives Beispiel vorgestellt wurde. Insgesamt hast du das dann von Ende der 80er Jahre bis in die 90er Jahre 9 Jahre lang gemacht mit über 150 Sendungen. Und den Menschen in Vorarlberg gezeigt, wie viele Scheußlichkeiten in unseren Städten und Dörfern herumstehen und dass es immer auch Möglichkeiten gegeben hätte, es besser zu machen. Aber was war denn überhaupt das Kriterium für ein Plus und ein Minus?
Also ich glaube, eines muss man vorweg schicken, dass diese Szene ja noch nicht sehr lebendig war. Also die Idee war ja vom Gerd Bacher. Der hat von Wien aus verfügt, dass die Landesstudios diese Sendung auf die Reihe bringen und in ihren Regionalprogrammen verankern. Ja. Das haben einige versucht, einige wenige erfolgreich versucht. Vorarlberg war, glaube ich, da diesbezüglich erfolgreich oder erfolgreicher als manche anderen. Und es war in der Zeit unheimlich leicht, eine Summe von Minus zu finden. Die Vorgabe war, gleiches Thema und zum selben Thema muss man ein Plus und ein Minus gegenüberstellen, damit das didaktisch vermittelbar ist und dass das irgendwie verständlich ist. Was ist da schlecht und was ist am anderen gut? Ja. Also hässliche Dinge fand man zuhauf und die guten waren sehr dünn gesät. Und ich habe schon in der letzten Sendung gesagt, ich bin mit offenen Augen immer auf Motivsuche. Bei jedem Ausflug zu einer meiner Baustellen habe ich ja immer gescannt, die Landschaft gescannt, wo gibt es etwas. Und ich habe immer nur die Pluspunkte gesucht, weil zu jedem Plus, das man irgendwo gefunden hat, Minus war eine große Auswahl als Gegenstück. Also das Plus war immer der Auftakt und das Minus war dann leicht zu finden. Das war eigentlich schon fast in der Nachbarschaft. Ich musste immer dem ORF-Team eine Reiseroute für den heutigen Tag, wo wir immer 2, 3 Sendungen aufgenommen haben, vorgeben. Und haben wir da diese Pluspunkte angesteuert und dann in der Nachbarschaft irgendwo ein Minus dazu gemacht. Das war die Grundlage. Und wie du richtig sagst, heute würde man viel, viel mehr Plus finden. Heute würde man aber auch Minus finden, die Architekten zu verantworten haben. Damals war das Minus eigentlich kaum einmal, waren die Minus kaum von Architekten verantwortet.
Aber du hast gesagt, es war schwieriger zu finden, ein Positives. Es ging aber, muss man vielleicht dazu sagen, nicht immer nur um Häuser.
Ja, ja.
Also es ging schon auch um Details von Häusern oder ich sage jetzt um Gartentore oder um
ja, richtig.
Carports oder Garagen oder was auch immer.
Also ja, also mein Verständnis, das noch einmal gesagt, also ich habe 2 Dinge ausgeschlossen. Ich habe nie einen Architekten genannt. Und zwar ganz bewusst, weil es gibt so ein Name-Dropping. Ja? Es gibt so, auch in der Vorarlberger Szene waren die jungen Architekten, die waren dort sehr kritisch beäugt. Manche hat man schon namentlich gekannt. Und wenn ich da einen Namen dazu gesagt hätte, dann wäre das schon in einer gewissen Schublade gelandet. Ja? Ich wollte weg vom Namen und ganz aufs Thema fokussieren. Und das Zweite, was mir ganz wichtig war, es sollte vermitteln und erklären und nicht eine Architekturkritik, die für die Insider, also für uns ein. Im Spektrum, das Spektrum von der Presse, das ist die erste österreichische Tageszeitung gewesen, in dem wirklich Architektur zum Thema wurde, also vor 50 Jahren. Ja, vor 50 Jahren, Theaterkritik hat es immer gegeben, Spektrum hat dort mit Friedrich Ach Leitner begonnen, Architektur zu thematisieren. Der Friedrich Ach Leitner hat natürlich österreichweit noch eine Community angesprochen aus Architekten und Architektinnen in der Minderheit, ja, aber aus Architekten, und es hat diesen Insider-Diskurs gebraucht, um zu beginnen, über Architektur zu reflektieren und gemeinsam zu reden. Und auch für jeden Architekten war das eine Pflicht, ja, weil man dann gewusst hat, wo wieder was Interessantes entsteht, das vielleicht für die eigene Arbeit inspirierend ist. In Vorarlberg war das ja ganz anders. Da stand ich vor der Aufgabe, überhaupt das Thema aufzumachen. Und es hat ja diesen flotten Spruch gegeben, Architektur ist Geschmackssache. Und das haben ja die Leute geglaubt, dass das Geschmackssache wäre. Und diesem Missverständnis entgegenzutreten, war eine Hauptintention, dass man sagen kann, nein, es ist nicht Geschmackssache, das kann man rationalisieren, man kann thematisieren, wieso ist was hässlich, wieso ist was, das ist ja der letzte Ausdruck, Hässlichkeit ist der letzte, das Ergebnis von vielen Fehlentscheidungen, von vielen Missverständnissen. Genauso die positiven Beispiele. Wenn was glückt, ist das das Ergebnis eines Nachsinkens, einer vertieften Befassung und Auseinandersetzung mit Raum, mit Umgebung, mit Stadt. Und diese Kriterien herauszuarbeiten und die Kriterien selbst bei ganz alltäglichen Dingen, die die Menschen selber entscheiden und nicht, wo man nicht einen Architekten fragt, wie mache ich meinen Gartenzaun? Du hast das Thema Gartentor angesprochen. Wie streiche ich meine Fassade? Ja? Wie führe ich den Regen vom Dach in den Kanal? Ja? Ich meine, das ist jetzt schon eine relevantere und größere Sache. Wie muss ein Kinderspielplatz gestaltet werden, dass er ein attraktiver Ort wird, an dem Kinder pädagogisch vernünftig sich erforschen und entdecken können und erproben können? Das sind ja nur Themen, die uns als Fachschaft der Architekten und Architektinnen interessiert, sondern für jeden relevant sind. Weil den Kindergarten hat nur der Architekt gestaltet und nicht eine Landschaftsarchitektin, sondern irgendein Mitarbeiter vom Bauhof. Ja? Der hat den Katalog herausgenommen und da ein paar Geräte eingekauft und dann hat man die dort. Und die Hausverwaltung, der Hausmeister hat dann den Kindergarten, die Spielfläche, die im Baugesetz bei jeder Wohnanlage Vorschrift war, der hat die dann bestückt. Ja. Und so haben sie aber auch ausgeschaut. Ja. Und das alles zu thematisieren und eine Kultur zu entwickeln, die, wenn wir in die Nähe unserer Baugeschichte kommen wollen, in der eigentlich die Architekten eine Minderheit in der Gestaltung des Alltags waren, kein Bauernhof ist von einem Architekten gestaltet worden und trotzdem war er schön. Keine Landkirche, kein Gemeindeamt, das ist von Baumeistern gestaltet worden, die keine Architektursozialisierung und Ausbildung hatten. Und so ist bis heute, wenn wir Architektur und das Verständnis für Gestaltungsfragen und Fragen der Alltagsgestaltung nicht in eine breite Masse hinein, in gesellschaftlich dort verankern, dann wird sich an der Umgebung nichts wirklich Schwerwiegendes verändern, weil die gute Architektur, und das ist bis heute so, die Architekten und die Architekturschulen, wenn sie im Rahmen von einer Studienreise oder Exkursion sich auf den Weg machen, um Vorbilder zu erkunden, dann gehen sie mit einem Führer. Und der ist ganz selektiv. Und das prägt aber die Wahrnehmung, weil da wird plötzlich fokussiert, wie wären das die Umgebung wäre. Und drum ein ganz großer Vorgriff, drum waren meine Architekturwanderungen, wo man den Architekturalltag erlebt und dann durch die hässlichsten Industriezonen und Gewerbezonen wandert und läuft und die einmal erlebt oder durch den ländlichen Raum und seine Zersiedelung erlebt und weiß, das ist die Wirklichkeit, das ist unsere architektonische Wirklichkeit und die bildet die Gesellschaft ab. Das ist das Abbild unserer Gesellschaft. So ist sie gebaut und strukturiert und so ist sie gebildet oder eher ungebildet. Ja. Und das war eigentlich meine Intention, dieses Alltagsverständnis für Fragen der Gestaltung in die Höhe zu heben und bewusster zu machen. Und ich glaube, dass das einer, und da gibt es viele anderen, da will ich meinen Beitrag nicht größer machen, als er ist, aber es hat dazu mitgeholfen, das Verständnis für die Bedeutung von Architektur und Raumgestaltung in dem Land sich anders und besser entwickelt hat, also ich würde fast sagen, als überall in Europa, weil es gibt keinen ländlichen Raum in ganz Europa, der so eine dichte Qualität an Gestaltung und an Architektur hat wie der Bregenzer Wald beispielsweise. Das Montafon war sehr viel verspätet, das war noch, und der Arlberg ist bis heute zurückgeblieben in dieser Frage, aber das hat mit seinem Erfolg zu tun, mit seinem wirtschaftlichen Erfolg zu tun. Aber ja, ich würde so sagen, das war die Intention, zu vermitteln, Alltagsverständnis und breites Verständnis für Gestaltungsfragen. Und da war es natürlich wichtig, im Rückblick bin ich noch immer unzufrieden. Ich habe viel zu wenig auf dieses Übereinstimmen von Bild und Ton geachtet. Der Kameramann hat nicht immer das eingefangen, über das ich gesprochen habe. Das war mir zu wenig wichtig. Ich muss auch eines sagen, wir hatten keinen Fernseher. Ich habe keine einzige meiner Sendungen je gesehen in der Zeit. Ich habe ja gewusst, was ich gesprochen habe. Und ich habe auch gewusst, dass, wo wir waren und über welches, von welchem Objekt die Rede war. Aber das war natürlich sträflich. Das war ganz sträflich, weil ich hätte mehr den Kameraleuten mehr Hinweis sagen müssen, auf was sie ihre Bilder fokussieren. Ja, habe ich nicht getan. Aber ich glaube, es gibt, weil ganz viele Menschen in Vorarlberg haben mir im Lauf von vielen Jahren und Jahrzehnten gesagt, wie wichtig das für sie war. Manche sind deswegen Architekten geworden, sagen sie, behaupten sie von sich, haben Architektur studiert, weil ihnen das Thema interessant erschien. Und wir haben ja eine große Dichte, vielleicht hat das auch damit zu tun, eine große Dichte an Architekten in dem Land und zwischenzeitlich auch an Architektinnen. Ja, aber es war für mich ganz wichtig, das dort zu verankern, wo die Menschen das verstehen und in die Breite tragen. Ja. Und wir haben ein größeres Bewusstsein. Jedes Gemeindeamt, das in Niederösterreich bis heute vom Landbaumeister gestaltet wird oder von einem Mitarbeiter des Bauamts, wird in Vorarlberg einem Auswahlverfahren unterzogen. Die Kindergärten haben eine unglaubliche Blüte erlebt. Die Schulen sind ziehen heute sogar der zeitgemäßen Pädagogik nach. Und das verantworten ja nur zum Teil die Architekten. Ja, sondern das sind die Bürgermeister, die Auftraggeber. Der Bürgermeister will nicht einen hässlichen Kindergarten haben, wenn im Nachbarort ein gut gelungener und publizierter ist. Ja.
Du sprichst gerade an, also es sind nicht immer nur Architekten und Architektinnen betroffen gewesen, sondern natürlich im Wesentlichen auch immer Bauherren, wer immer die gewesen sind. Wie haben die denn damals reagiert?
Ja, ich meine, die Plus-Minus-Sendung ist nicht nur gut angekommen. Im Gegenteil, das war ein unheimliches Ärgernis. Also vor ein paar Jahren hat ja das VAI einmal dem Plus-Minus eine Ausstellung gewidmet und sind auf Videoscreens einige dieser Plus-Minus-Sendungen gelaufen. Und ich habe mir gedacht, ich war ein frecher Hund, das gibt's nicht. Also, aber ich war sowas ungeniert. Ich habe mir überhaupt nichts dabei gedacht. Also wie unter Umständen, ich muss das sagen, auch verletzend das für Menschen war. Ich meine, das eigene Haus vor so einem großen Publikum so abgekanzelt zu sehen, das ist der Härte, das war mir zu wenig bewusst. Und ich habe da wahrscheinlich ein Kahlschlag auch unter den Betroffenen, also wirkliche Verletzungen gesetzt, da wäre ich heute viel sensibler. Aber vielleicht wäre es nicht so wirkungsvoll, weil ich erinnere mich, ich habe das Löwenhotel in Schruns, das war so eines, ich weiß nicht, das kennt ihr alle, das war so eines dieser großen Ignoranten, alle Baugeschichte ignorierenden, in dieses Dorf sich so massiv und so breit und so wichtig nehmend hineinzusetzen, das habe ich kritisiert und zwar schamlos kritisiert. Und da sind dann auch Interventionen bis zum Intendanten gelaufen, von der Geschäftsführung dort und von der Gemeinde. Und er hat mich aber immer in Schutz genommen. Ja. Er hat mir nie eine Weisung erteilt oder irgendeine aufgenommene Sendung nicht ausgestrahlt. Ja. Also ich rechne das dem Paul Michel ganz hoch an. Ja. Ganz hoch an, wie er sich hinter diese Sendung gestellt hat. Aber der Effekt davon war, dass, und das ist mir berichtet worden, am Stammtisch in Schruns eine lebendige Diskussion um dieses Löwenhotel losgetreten wurde. Und das heißt, plötzlich ist Architektur zu einem Thema geworden, das einer gesellschaftlichen Debatte wert war. Das wäre nicht passiert, wenn das nicht plötzlich irgendwo einmal thematisiert worden wäre. Und damit ist wahrscheinlich mehr passiert, als ich je hätte erreichen können, nämlich mit dem, was ich sage. Ja? Nämlich, dass plötzlich die Menschen sagen, Architektur ist ein Thema. Ja? Architektur kann man diskutieren, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Und plötzlich haben sich alle die gespürt haben, das ist falsch, das ist eine Fehlentwicklung, dieses Löwenhotel, belassen wir es bei dem Beispiel, mitten im Dorf, dieses Rustikale, wo die Balkongeländer aus Beton sind, aber so gestrichen sind, als wären es Holz. Also eine unglaubliche Überzeichnung und Karikatur, alles, was unsere Baugeschichte ausmacht. Die das gespürt haben, da stimmt etwas nicht, die haben plötzlich Worte gefunden, die haben sich plötzlich herausgetraut, die haben sich plötzlich getraut, das zu thematisieren, weil das hat der Gneiger ja auch schon im Fernsehen gesagt und das ist ja, das, was im Fernsehen passiert, muss ja Autorität sein. Ja, das war ja damals, hat ja noch einen irren Stellenwert gehabt, oder? Also, ja.
Bist du dann auch irgendwann mal bedroht worden?
Ja, es hat echt unangenehme Anrufe gegeben, Beschimpfungen gegeben. Bin einmal im Zug gesessen, hat mich jemand wüst beschimpft, ziemlich lautstark beschimpft. Einmal habe ich im Montafon ein Privathaus, das würde ich so in der Härte und Schärfe nicht mehr machen, habe ich ein Privathaus kritisiert von einem Illwerke-Ingenieur, der unglaublich stolz auf sein Haus war. Es war ein Graus. Es hat nichts mit irgendwie mit verantwortlichem Umgang mit Grund und Boden, mit Landschaftsrespekt, mit Tradition zu tun gehabt. So, es war einer dieser Rustikalschinken, ja, den auch im ganzen Land verstreut mit großer Vorliebe Landärzte realisiert haben, die Geld gehabt haben, aber keinen Geschmack. Ja. Also so in etwa kann man sich das vorstellen. Der hat mich so beschimpft, dass ich dann zu meiner Frau gesagt habe, du, wenn mir was zustößt, bitte sag, wo der Verdacht hingeht. Ja, und solche Dinge habe ich schon einmal, erinnere ich mich, da war ich in der Jury, war ich Mitglied der Jury für ein Gemeindes für den wunderbaren Saal in Götzis. Ja. Das war übrigens auch ganz wichtig. Also ich bin ja sozusagen zu dieser Autorität gereift durch dieses Fernsehen. Und dann wollten mich aber auch viele Bürgerinitiativen vereinnahmen für ihre Sache, oder? Da musste ich irgendwo Stopp machen, weil sonst wäre ich Advokat der Architektur geworden und hätte nicht mehr Architekt sein können. Aber einmal hat mir der Vizebürgermeister in Götzis im Rahmen der Jury für diesen wunderbar gelungenen, einen der schönsten Säle am Bach in Götzis, hat mir in der Jury gesagt, Sie sind ja gar nicht so. Was habe ich gesagt? Was meinen Sie damit? Na, Sie sind ja nicht so ein böser und unerträglicher Mensch. Mit Ihnen kann man ja ganz gut reden und Sie argumentieren ja sauber und zu unseren Gunsten. Weil das war sehr umstritten in Götzis beispielsweise, dieser alte Kinosaal aus den 50er Jahren. Also ich glaube, wenn ich nicht den Bürgermeister bekniet hätte und ihm Argumente geliefert hätte, hätte man den Kinosaal geschliffen. Ja? Und dabei ist das ein Kleinod. Also dieser 50er Jahr ist etwas, dort wie in den 50er Jahren viele Kinos wunderbar, sensibel und schön gestaltet wurden. Und das ist eigentlich, ich glaube, der einzig übrig gebliebene. Und durch mein Hineinkommen in Gemeinden und durch mein Andocken und das Gewicht, das mein Wort über dieses Fernsehen gekriegt hat, war mein Einfluss ein bisschen größer und konnte ich da und dort irgendetwas zum Besseren oder Guten wenden. Ja.
Jetzt ganz zum Abschluss würde mich noch interessieren, du hast es dann beendet nach 150 Ausgaben. Es ging dann aber noch ein bisschen weiter mit einem Kollegen, der das dann auch noch gemacht hat. Aber es war für dich sozusagen dann Ende. Würde das heute, so eine Sendung, noch einen Sinn machen angesichts einer Online-Kultur, in dem hunderte von Bewertungsplattformen für alles und jedes existieren?
Also es gibt mehrere Gründe, wieso das überhaupt nicht mehr funktionieren wird. Also in den sozialen Medien würde ich sowas an zerrissen, dass es kein Vergnügen wäre, noch irgendwo im sozialen Kontext aufzutreten. Also da wird wahrscheinlich so eine Lawine losgetreten, der ich auch nicht gewachsen wäre. Das wäre die letzte Nummer. Das zweite war, das ist jetzt eine Kritik am ORF, dadurch, dass jedes Landesstudio schon ein Komplettprogramm liefern musste, also Stunden jeden Tag senden. Und in meiner Kindheit, Sie wissen das ja alle noch, in unserer Kindheit war Fernsehen um 10 am Abend oder um 11 ist dann diese Kontrollbildschirm eingegangen und dann war es vorbei. Und dann hat's
das Testbild.
Testbild, ja, danke. Da hat es zuerst ein ORF-Programm gegeben und dann konnte man vielleicht noch ein deutsches empfangen über den Sender und dann hat es viel später zweites Programm gegeben. Aber Sendezeit waren vier Stunden am Tag, ja, in denen man Fernsehen konnte und heute geht es ja 24 Stunden. Und dieses rund um die Uhr, ohne dass die Budgets gewachsen sind, hat ja eine Ausdünnung mit sich gebracht, eine Verdünnung der Qualität, ein bei Weitem nicht mehr so in die Tiefe gehen. Und das Plus-Minus, meine Kritik anfangs war ja, ich habe ja gedacht immer, du kannst doch nicht, das ist ja vollkommen unseriös. So war mein Einstieg. Vollkommen unseriös, in 3 Minuten über Architektur irgendwas Ernsthaftes zu vermitteln. Das war mein Gefühl. Irgendwann habe ich begriffen, dass genau der Zauber darin liegt, dass so pointiert, so auf den Punkt gebracht, in 3 Minuten das vermittelt werden musste. Oder in 4. Und heute, wie ich nach Linz gekommen bin, im Zuge meiner Berufung an die Uni, an die Kunstuniversität in Linz, hat mich die Kulturredakteurin vom ORF Oberösterreich angefragt, ob ich das Plus-Minus in Oberösterreich machen würde. Und dann hat sie im zweiten Satz gesagt, aber gezahlt wird nicht, zahlen können wir nichts dafür. Ja? Und da hätte ich ja das nicht mehr notwendig gehabt. In meinen frühen Jahren als Architekt war das ein schönes und wichtiges ein Standbein. Diese regelmäßigen Sendungen waren ordentlich bezahlt. Ich habe da ordentlich verdient dran. Das musste ich mir nicht von meiner Arbeitszeit absparen, weil das war Arbeitszeit und war Einkommen zu generieren. Und das wäre dann plötzlich nicht mehr so gewesen. Ich habe es abgelehnt, aber nicht aus dem Grund, sondern aus dem, weil ich erst einmal da in dem Land ankommen wollte und an der Uni ankommen wollte. Und ich habe gewusst, ich habe genügend Pionierarbeit zu leisten, um überhaupt einmal meinen Platz an der Universität zu erarbeiten. Ja? Und da will ich auch gar nicht jetzt so zum Architekturkritiker für ganz Oberösterreich werden. Und ich habe auch eines gewusst, das wird mir nicht gelingen, dass ich da dieses riesige Land bereise, wo das immer 5-mal so groß ist wie Vorarlberg. Und um diese ganzen Regionen auszuleuchten, da hätte ich ja, in Vorarlberg bin ich beiläufig im Zuge meiner Familienausflüge und in meiner Baustellenbesuche bin ich überall hingekommen. Ja, ich hätte ja da immer reisen müssen, damit ich die Motive suche. Das wäre sich alles nicht ausgegangen. Aber es hat auch eine Rolle gespielt, dass die gesagt haben, es darf nichts kosten, weil ich gedacht habe, wenn etwas nichts kosten darf, dann darf es auch, ist von geringem Wert. Ja, das zeigt dir auch, welchen Stellenwert hat etwas. Ja, das ist ja auch ein Ausdruck dessen. Und so war es dann auch schlussendlich. Ich meine, die ganze Entwicklung der Redaktionen im ORF hat ja das alles nachvollzogen. Da ist dann der Franz Köp plötzlich von der Bildfläche verschwunden, obwohl der wahrscheinlich seine Sendung eine der beliebtesten in Vorarlberg war. Und diesem Sparkurs, der war ja kein Sparkurs, sondern ein Aufblähen der Sendezeit, ist viel Substanz zum Opfer gefallen und dann in Summe eigentlich auch gar keine Lust mehr gehabt, da immer Interviews zu geben zu allen möglichen relevanten städtebaulichen Fragen, auch in Vorarlberg noch, wenn ich nur 20 Sekunden im Bild bin oder 15 Sekunden im Bild bin und die Redakteurin schneidet die heraus aus etwas, was sie in 2,5 Minuten dazu sagen wollte. Ja? Und ich habe immer das Gefühl gehabt, da ist ja keine Substanz mehr vermittelbar mit diesen Sendungen. Da geht sich ja nichts mehr aus, dass man, und mein Eindruck ist bis heute der, ja? Bis heute ist der, was wir an Information übergestülpt kriegen, was nur Müll ist im Sinne dessen, dass es nie in die Tiefe geht, dass es nie ein Problem oder eine Fragestellung wirklich ausleuchtet. Ja? Und ich bilde mir ein, die ganze gesellschaftspolitische Landschaft entwickelt sich entsprechend. Der Bildungsgrad und das Wissen in vielen Bereichen geht rapide in die falsche Richtung, nämlich nach unten. Die entsprechenden Parteien erleben deswegen hohe Höhenflüge, die nie auf Inhalte setzen, sondern nur auf Parolen. Ja. Und das ist für die Demokratie unglaublich schädlich, bedauerlich Und ich glaube auch, dass Medien da ihren Bildungsauftrag, und beim ORF wäre ja ein dezidiert ausformulierter, dass sie dem nicht gerecht werden.
Dann würde ich doch sagen, dass wir diese Folge unseres Podcasts beenden. Damit darf ich mich herzlich bei Roland Gneiger bedanken. In der nächsten Folge wird es dann gewissermaßen um das Eingemachte gehen, um das Auf und Ab als Architekt, um große Erfolge und ein tiefes Tal, in das Roland Gneiger Ende 1993 gefallen ist. Ich kann Ihnen versprechen, es wird wieder spannend, und damit bedanke ich mich sehr für die Aufmerksamkeit.
Das war Lebenswege, der Podcast des Vorarlberg-Museums. Die Musik am Anfang und Ende stammt von der CD Mein Vorarlberg, des in den USA geborenen und in Vorarlberg lebenden Pianisten Peter Metzen. Weitere Folgen dieses Podcasts finden Sie auf der Homepage des Vorarlberg-Museums und überall dort, wo es Podcasts gibt.